Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Es ist noch gar nicht so lange her. Vor 10 bis 15 Jahren, kann ich mich gut erinnern, liefen in den Talkshows dauernd Themen wie Schuldenberg Deutschland oder was bürden wir unseren Kindern auf?
Deutschland hat heute rund 1.700 Milliarden Schulden. Das ist eine 13-stellige Zahl.
Kommen wir noch einmal auf den Schuldenberg zurück, der ja ins Unermessliche zu wachsen scheint.
Im Moment ist das Vertrauen der Kreditgeber in den deutschen Staat und seine Zahlungsfähigkeit noch sehr hoch. Das kann aber irgendwann kippen.
Immer höhere Schulden, die irgendwann nicht mehr zurückgezahlt werden können. Diese Angst ging um in Deutschland und so beschlossen Bundestag und Bundesrat 2009 die Schuldenbremse. Und nun, 10 Jahre später, sind die Früchte deutlich zu sehen. In diesem Jahr wird die Bundesrepublik wohl erstmals nach langer Zeit wieder die Maastricht-Kriterien einhalten. Das heißt, die Verschuldung ist im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt unter 60% gesunken. Gleichzeitig baut Deutschland erstmals auch Schulden ab, auf derzeit 1,9 Billionen Euro. Aber das ist jetzt auch wieder nicht richtig, sagen Kritiker, und schon haben wir jetzt die umgedrehte Schuldendiskussion. Benjamin Dirks mit den Protagonisten und einer großen Uhr.
13 Ziffern braucht es, um den Schuldenstand Deutschlands anzugeben. Bedrohlich rot leuchten sie auf der Schuldenuhr am Gebäude in Berlin-Mitte, in dem der Bund der Steuerzahler sitzt. Bundeskanzleramt und Bundestag liegen nur einige hundert Meter entfernt auf der anderen Seite der Spree. Regierung und Parlament sollen sekundengenau an den deutschen Schuldenstand erinnert werden, mit der Präzision und Unerbittlichkeit des Uhrwerks, wie es der Bund der Steuerzahler ausdrückt. Seit nunmehr 2 Jahren allerdings läuft dieses unerbittliche Uhrwerk erstmals überhaupt rückwärts. Die von dem Verband geschätzte Schuldenlast nimmt nicht mehr zu, sondern ab, was den Passanten im Regierungsviertel weitgehend positiv auffällt.
Je weniger Schulden wir hinterlassen den Generationen, die nach uns kommen, desto besser.
Immerhin besser, als wenn sie weiter zunehmen.
Es gibt mir das Gefühl, dass wir auch Investitionen tätigen können, wenn gerade die Schulden abnehmen.
In meinem Portemonnaie mehr geht das nicht.
Um 66 Euro pro Sekunde sank die Summe auf der Schuldenuhr in den vergangenen Monaten. Zum neuen Jahr wird die Uhr umgestellt. Dann werden es nach Berechnung des Bundes der Steuerzahler immerhin noch 47 Euro pro Sekunde sein. Dessen Präsident Rainer Holznagel kann dem einiges abgewinnen, wenn er auch Einschränkungen macht.
Ich finde das sehr gut, das ist ein beruhigendes Gefühl. Es zeigt aber eben auch, Deutschland hat noch sehr viel vor sich. Wir haben einen Substanzschuldenberg von fast 2 Billionen Euro.
Die sinkende Schuldenlast hat Deutschland vor allem der guten Konjunktur und den niedrigen Zinsen zu verdanken. 2008 zahlte der Bund noch 40 Milliarden Euro Zinsen auf seine Schulden. 2018 waren es weniger als halb so viel, nur noch gut 16 Milliarden Euro. Auch dieses Jahr wird die Bundesregierung mit einem Überschuss beenden. Das 7. Jahr in Folge steht die schwarze Null, mit der die Bundeshaushälter sich verpflichten, keine neuen Schulden aufzunehmen. Mit einer Schuldenquote von rund 60% im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt wird Deutschland voraussichtlich auch erstmals seit 2002 wieder die Maastricht-Kriterien einhalten, die die Stabilität des Euro garantieren sollen. Zum Vergleich, auf dem Höchststand lag die deutsche Schuldenquote 2010 bei über 80%. Der niedrige Schuldenstand führe dazu, dass der Bund Luft zum Investieren habe, sagt Eckhard Rehberg, haushaltspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag.
Dass im Bundeshaushalt 43 Milliarden Euro für Investitionen bereitstellen in den verschiedensten Bereichen. Dazu kommt noch das Klimapaket, was ja zum Beispiel bei der energetischen Gebäudesanierung, bei der steuerlichen Begünstigung auch Investitionen freisetzen wird.
Insgesamt hat der Bundestag mit den Stimmen der Großen Koalition fürs kommende Jahr einen Rekordhaushalt von 362 Milliarden Euro beschlossen. Da nun weniger in den Schuldendienst fließt, könne mehr Geld in Verteidigung, die Schieneninfrastruktur, Soziales und Bildung gehen, meint CDU-Politiker Rehberg.
In Deutschland scheitert aktuell kein Investitionsprojekt am Geld, sondern eher an der Umsetzung. Zu lange Planungsverfahren, zu wenig Planungskapazitäten und mittlerweile zu wenig Kapazitäten in der Bauwirtschaft.
Dass es an Kapazitäten mangelt, bezweifelt kaum jemand. Aber auch an der Investitionspolitik der Bundesregierung gibt es immer mehr Kritik. Grüne, Linke, Ökonomen, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften sind der Ansicht, dass die Bundesregierung mit der schwarzen Null in Zeiten niedriger Zinsen unnötige Hürden für zusätzliche Investitionen schaffe. Sie sehen Deutschland nicht durch neue Schulden gefährdet, sondern durch marode Straßen und Schienen oder den schleppenden Breitbandausbau. Die bisherigen Investitionen reichten bei weitem nicht aus, kritisierten Arbeitgeber und Gewerkschaften in ungewöhnlicher Einigkeit.
In der Summe kommen wir auf einen zusätzlichen öffentlichen Investitionsbedarf über die kommenden 10 Jahre von etwas mehr als 450 Milliarden Euro oder etwa 45 Milliarden Euro pro Jahr,
sagte Sebastian Dolin, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Unter anderem müsse der Investitionsstau der Kommunen abgebaut und der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden. Auch die Bildung brauche weitere Milliarden, forderte das gewerkschaftsnahe Institut gemeinsam mit dem arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft Köln. Das zusätzliche Geld könne über einen Extrahaushalt durch Schulden finanziert werden, ohne die Schuldenbremse ändern zu müssen, sagte Direktor Michael Hüter.
Die Schuldenbremse spricht davon, Haushalt des Bundes und der Länder sollen in der Normallage ausgeglichen sein. Das lässt aber Raum für ein solches Sondervermögen.
Diese Investitionen seien für die deutsche Wirtschaft hochlukrativ, sagen die Ökonomen, und sie seien wegen der niedrigen Zinsen ohne hohe Belastung zu haben. Auch die neue SPD-Parteiführung will mehr Investitionen und spricht sich dafür aus, im Zweifel die schwarze Null zu opfern und notfalls auch die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse zu ändern. Bundesfinanzminister Olaf Scholz, ebenfalls SPD, hatte die schwarze Null bislang verteidigt. Nach einem entsprechenden Parteitagsbeschluss begann aber auch er von ihr abzurücken. Wenn neue Schulden gemacht würden, sollten sie allerdings ein klares Ziel haben, sagte Johannes Kahrs, haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.
Wir Sozialdemokraten haben uns darauf geeinigt, dass, was wir wollen, die Entschuldung der 2500 am meisten überschuldeten Städte ist, insbesondere im Ruhrgebiet. Und die werden durch die Zinsen daran gehindert, weiter zu investieren.
Kritik an dem Vorschlag kam postwendend aus der FDP und vom Koalitionspartner. Anders als Nordrhein-Westfalen gäbe es viele Länder, die ihre Kommunen schon länger entschuldeten, oder Kommunen, die besser hausgehalten hätten. Die würden dann bestraft.
Die SPD will also Kommunen entschulden und für Investitionen auch die schwarze Null im Bundeshaushalt gegen eine rote Null eintauschen. Das darf der Bund ja noch, kleine Schulden machen, bis zu 0,35% der Wirtschaftsleistung. Bei den Ländern sieht das schon anders aus. Da greift ab Januar die Schuldenbremse so richtig. Die Bundesländer dürfen keine neuen Schulden mehr machen jetzt und sollten ihre alten möglichst abtragen. Das ist für einige Bundesländer hart, die schon einen erdrückend großen Schuldenberg haben, wie das Saarland. Der liegt bei knapp 14 Milliarden Euro. Und die Zinsen für die Kredite, die wollen ja auch noch bezahlt werden. Das ist Geld, das auch woanders gebraucht werden würde, wie Tonja Koch beobachtet hat.
Wadgassen ist eine Gemeinde rund 15 Kilometer westlich von Saarbrücken. Auf der langgezogenen, schnurgeraden Hauptstraße reiht sich ein Auto an das andere. Auch zwei ältere Damen sind mit dem Auto gekommen. Alternativen haben sie keine.
Also, wenn mein Auto ausfällt, dann wird's schwierig. Den Berg runter geht ja alles noch wunderbar. Aber wenn man dann nach Hause muss, dann wird's schon hart.
Sie parken den Wagen vor einem Blumenladen mit angeschlossenem Café. Auch zwei Bäcker halten sich in der Ortsmitte, ein Marktstand mit Obst und Gemüse und ein Laden, der Hühnchen und Eier anbietet. Supermärkte gibt es jedoch nur am Ortsende.
Haben wir leider nichts mehr. Soll jetzt wieder was kommen.
Sie haben in der Regionalzeitung gelesen, dass der Bürgermeister den Ortskern aufhübschen möchte und eine Lebensmittelnahversorgung wieder zentral in den Ort holen möchte. Die beiden sind begeistert.
Das wäre ganz wichtig, denn der Ortskern ist nicht schön.
Das ist wahr, kein Treffpunkt, nichts, ja.
Allerdings überfällt die Damen eine gewisse Skepsis, ob sie von der geplanten Umsetzung noch profitieren können.
Also ob wir das noch erleben.
Wollte ich gerade sagen, wir erleben das nicht.
Wir erleben das nicht.
Und unsere Kinder sind alle weg.
Damit haben die beiden die zwei Hauptprobleme umschrieben, mit denen das hochverschuldete Saarland zu kämpfen hat. Land und Gemeinden fehlt das Geld, um Wunschprojekte anzuschieben. Gut ausgebildete junge Leute ziehen weg in die nahen urbanen Zentren des Rhein-Main-Gebietes oder nach Süddeutschland und gründen dort ihre Familien. Zurückbleiben die Alten, sie werden immer mehr. Die Bevölkerung des Saarlandes schrumpft jedes Jahr mit schmerzlichen finanziellen Konsequenzen, erklärt Finanzminister Peter Strobel, CDU.
Wir können uns ja anstrengen, wie wir wollen. Solange wir Einwohner verlieren, verlieren wir Bundesmittel, die damit verknüpft sind, in der Größenordnung von 5.000 bis 6.000 Euro pro Einwohner pro Jahr. Und wenn wir, wie in den vergangenen Jahren, 5.000 Einwohner im Jahr verlieren, dann bedeutet das für uns 25 bis 30 Millionen, die uns verloren gehen, einfach so. Und das zu kompensieren, ist eine ganz schwierige Aufgabe.
In den vergangenen Jahren bestand kaum eine Möglichkeit, die Attraktivität des Landes zu steigern. Nachdem Bundestag und Bundesrat 2009 die Schuldenbremse verabschiedet hatten, musste das Land einen strikten Sparkurs fahren, weil die Länder ab 2020 keine neuen Kredite mehr aufnehmen dürfen, um ihren Haushalt zu finanzieren. Das Saarland werde das schaffen, so Finanzminister Strobel. Geholfen hat dem Land dabei zum einen die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Das Land konnte umschulden und dadurch seine Zinslast deutlich senken.
Das Land hat seine Hausaufgaben gemacht und macht sie auch.
Zum anderen verschafft der zwischen Bund und Ländern ausgehandelte Finanzausgleich dem Saarland finanzielle Spielräume. Pro Jahr erhält das Land etwa 500 Millionen Euro, die es zumindest teilweise investieren darf. Weil die Einnahmen, die das Land erzielt, noch immer nicht ausreichen, um die Ausgaben vollständig zu decken, muss der Finanzminister die Hälfte des Geldes dazu nutzen, die sogenannte strukturelle Lücke im Haushalt zu stopfen.
Die Lücke ist 250 Millionen Euro groß und deswegen bleiben uns in etwa in gleicher Größenordnung 250 Millionen zur anderen Verwendung, wovon wir allerdings 80 Millionen für die vorgegebene Schuldentilgung verwenden müssen. Das ungefähr ist die Rechnung.
Investieren will die Regierung des Saarlandes in erster Linie in die Infrastruktur und in die Bildung. Auch Städte und Gemeinden will das Land entlasten. Sie leben auf Pump und überziehen ständig ihren Dispo-Kredit. Eigentlich sind diese sogenannten Kassenkredite dazu gedacht, sich kurzfristig Liquidität zu verschaffen, aber sie sind längst zu einer dauerhaften Finanzierungsquelle der Kommunen geworden. Davon wird die saarländische Landesregierung nun die Hälfte übernehmen, insgesamt 1 Milliarde Euro. Das klingt nach viel, ist es aber nicht. Denn der Bund hat neue Aufgaben für die Kommunen beschlossen, zum Beispiel das Gute-Kita-Gesetz oder das Angehörigen-Entlastungsgesetz, das die von den Kommunen zu tragenden Pflegekosten erhöht. Darüber hinaus schlagen hohe Tarifabschlüsse zu Buche und die Konjunktur zeige Risse, so Finanzminister Peter Strobel.
Wir haben bei den letzten Steuerschätzungen ja gesehen, dass die Einnahmesituation für uns sich nachteilig entwickelt. Aber das ist alles noch in einem vertretbaren Maß. Deswegen will ich auch nicht schwarz malen.
Gemeinsam mit der Landesregierung machen sich die saarländischen Städte und Gemeinden deshalb dafür stark, dass der Bund die restlichen Altschulden Klammerkommunen übernimmt, Hermann Josef Schmidt, Präsident des Städte- und Gemeindetages.
Wir werden das hier im Saarland nicht ohne den Bund schaffen.
Neben dem Saarland hoffen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen auf eine Altschuldenregelung für die etwa 2000 betroffenen Städte und Gemeinden in Deutschland. Sie wissen Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, auf ihrer Seite. Breite Zustimmung für diesen Vorschlag aber gibt es noch nicht. Ebenso wenig wie für die Forderung der Grünen und von Teilen der SPD, der Bund solle die strenge Haushaltsdisziplin lockern und mehr investieren. Die saarländischen Sozialdemokraten stehen geschlossen hinter dieser Forderung. Patrick Lauer, Landrat in Saarlouis.
Alles unter das Dekret der schwarzen Null zu stellen, halte ich mittlerweile für einen wirklich großen Fehler, denn es wird letztendlich dazu führen, dass wir eher vor uns hindarben, als dass wir jetzt die Chancen der Niedrigzinsphase tatsächlich nutzen, den riesigen Investitionsstau aufzuheben, damit wir ein attraktiver Standort sind, auch im europäischen Vergleich, und damit tatsächlich wieder Wohlstand erwirtschaften können.
Schwarze Null, rote Null, Deutschlands Schulden. Eine Diskussion ohne klaren Gewinner. Im nächsten Jahr geht's weiter.